hallo alle zusammen und ich grüße auch alle, die nachher online mithören. Und ich freue mich total, ein Thema mit euch zu verteilen. Und ich habe auch schon ein Zettel vorbereitet. Und ich kann nur sagen, seid dabei, schreibt nachher mit und guckt euch das zu Hause nochmal an. Also ich bin so begeistert von dem, als ich in den Vorbereitungen war, Ausschreibung und. Ich habe nur gedacht, boah, was haben wir für einen herrlichen Gott. Genau. Und mein Thema ist heute raus aus der Angst. Aber wie? Genau, und bevor ich jetzt gleich einsteige, habe ich euch noch eine Geschichte mitgebracht. Also, die Geschichte mit dem Hammer. Ich weiß nicht, ob einige die Geschichte schon kennen, hört mal zu. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommen ihm Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile, aber vielleicht war die Eile nur vorgetäuscht und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug haben möchte, ich gebe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Ihr guckt da alle so hin, da kommt jetzt nichts hin. Genau, bloß weil er einen Hammer hat, jetzt reicht's mir. Und so stürmt er hinüber, klingelt bei dem Nachbarn. Der Nachbar öffnet die Tür und wollte gerade guten Morgen sagen. Dann schreit der Mann ihn an und schreit, behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel. So, was ist da los gewesen? Kopfkino, Bilder in unserem Kopf. Der Nachbar weiß gar nicht, was los ist. Und der Mann hat gedacht, der hat was gegen mich, der will mir den Hammer nicht geben, was ist das für ein Kerl, der vermisst mir den Tag. Kennt ihr das? Kennt ihr sowas? Und es war gar nichts gewesen. Wir alle haben Bilder im Kopf, wir alle haben Kopfkino im Kopf von Situationen, die wir uns ausmalen, die so viel anders sind, als wir denken. Und die beeinflussen unser Leben, positiv oder negativ. Und das ist so wichtig, dass wir jetzt hier heute mal gut zuhören, warum, wieso einiges so läuft, wie es läuft. Und ihr würdet mir bestimmt recht geben, wir alle denken so anders. Ich habe eine ganz andere Meinung oft als mein Mann. Ich habe ganz andere Bilder und Meinungen als meine Kinder. Wir werden so beeinflusst, sei es durch Medien, sei es durch Auseinandersetzungen, sei es durch das, was wir in der Kindheit erlebt haben. Das alles spielt eine riesige Rolle. Und es ist so wichtig, was in unserem Kopf vor sich geht, damit wir rauskommen. Meistens ist das so, dass wir in dem Negativen hängen bleiben, so wie in dieser Geschichte, dass wir denken, ey, das kann doch nicht sein und das stimmt nicht und das stimmt nicht. Und dabei ist es so wichtig zu gucken, hey, mit was für einem Bild, ich will das mal so nennen, mit was für Augen im Herzen schaue ich? Was ist da los? Und hier zählt die Frage, nicht wie wir Dinge sehen, sondern wie Gott Dinge sieht. Nicht wie wir die Dinge wahrnehmen. Das kann so täuschend sein. Wichtig ist, wie sieht Gott das? Und Glauben ist zu lernen, wie Gott die Dinge sieht und auf diese Art dann zu handeln. Und die Bibel gibt uns einige Beispiele, wie Gott Menschen die Augen geöffnet hat. Und eins finden wir im 2. Könige Vers 6 bei Gehasi. Da ist es so, dass Gehasi und Elisa ist ein Prophet und die sind beide zusammen unterwegs und eines Morgens steht Gehasi auf und auf einmal kriegt er eine Panikattacke, weil unten im Tal sind alles Feinde, die sie angreifen wollen. Und der Elias steht auf und guckt runter und ist ganz ruhig und geschillt und sagt, ey Gehasi, was ist denn los mit dir? Hey, siehst du das nicht? Da unten sind die ganzen Feinde. Und wisst ihr, was dann der Elisa macht, der Prophet? der betet, im 2. Könige 6, 17 steht das, und er betete, Herr, öffne die Augen und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen waren. Stellt euch das mal vor, stellt euch mal die Szene vor. Boah, auf einmal alles Engel. Der hat erst unten im Tal die Feinde gesehen, der Gehasi, und dann sieht er die ganzen Engel, die ganze Armee Gottes sieht auf einmal. Gott öffnet ihm die Augen für das Übernatürliche und er sieht die Realität Gottes auf einmal. Der Gehasi sieht die Realität Gottes. Und was ist denn? Meint ihr, er hat noch Angst? Wenn er da die ganzen vorigen Streitwagen vom Herrn sieht, die ganzen Engel, was denkt ihr? Hat der Gehasi immer noch die Panikattacke? Nein, natürlich nicht. Die ganze Angst, alles ist weg. Alles. Und das ist jetzt hier unsere Geschichte mehr und mehr. Gott möchte, dass wir mit den Augen des Glaubens sehen, dass wir sehen, hey Gott, die Realität, das Übernatürliche ist manchmal ganz, ganz anders als das Natürliche. Und deshalb möchte Gott uns die Augen öffnen. Und im Hebräer 11, Vers 1 steht, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wir sehen so wenig, wir sehen so wenig wahr und unser Kopf nimmt uns manchmal mit, was gar nicht gut ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns entscheiden, hey, ich will mich entscheiden für die Realität Gottes. Andreas und ich oder mein Abendgebet ist ganz oft, dass ich Gott danke. Ich sage immer wieder, danke Herr für deine Engel um unser Haus. Das mache ich immer wieder, weil ich ganz genau weiß und ich glaube das ganz fest, wir sind umgeben von Engeln. Absolut. Und ich bete auch immer, auch um unsere Autos, wenn wir losfahren, bei den Kindern und auch hier, wenn wir Gebetsstunde haben und auch zu Hause. Danke Herr, dass auch hier um das Gebäude eine feurige Schar von Engeln sind, wie eine Mauer. Wie eine Mauer, dass hier nichts Böses reinkommen kann. Und vor kurzem hatte Lukas einen Fahrradunfall. Lukas, der fährt sehr, sehr schnell und er fängt morgens ganz früh an zu arbeiten. Und es war noch dunkel, er hatte so eine Jacke auf, also mit so einer Kapuze auf dem Kopf und die war schon so ausgeleiert, dass sie immer ins Gesicht gefallen ist. Und es hat gestürmt, geregnet und er hat sich so geärgert und dann fährt er und bam, auf einmal ist da so ein Holzklotz. Und er fährt voll dagegen. Genau, ich habe irgendwas von hinten gehört. Er fährt dagegen, was passiert denn? Das Fahrrad, bam, steht natürlich sofort. Und dann hat er uns das erzählt und ich dachte, oh mein Junge, aber er ist ja schon groß. Er hat sich überschlagen, ein Salto gemacht und klatschte auf den Rücken hin. Und das in einer Hammergeschwindigkeit. So, er steht auf, fährt weiter zur Arbeit. Und dann wird ihm erst bewusst, was passiert ist. Sie haben ihn gleich da zu den Ärzten geschickt, kommt nach Hause nachher und er hat nur eine Prellung an der Schulter. Für mich ist ganz klar, da waren ganz viele Engel da. Die haben ihn genommen, ich stelle mir das so richtig bildlich vor, ich habe eine ganz tolle Fantasie, ich hoffe ihr auch, wo die Engel mit drin sind und ihn nehmen und ihn drehen und sachte fallen lassen. Natürlich war es jetzt nicht so sachte wie er, aber er es erlebt hat, aber er hatte keinen Helm, er hätte sich den Kopf, also das Genick, da könnte ja alles passiert sein. Er hatte nur eine Prellung an der Schulter und da weiß ich, hey, wir haben mächtige Engel an unserer Seite. Genau. Und weißt du, das ist so wichtig, dass wir mit Augen des Glaubens schauen, dass wir die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht. Und ich wollte dich auch mal fragen, wie siehst du dein Leben? Siehst du dein Leben aus deiner Perspektive oder schaust du, hey Gott, was für einen Blick hast du mit meinem Leben? Was für eine Perspektive hast du mit meinem Leben? Wie siehst du deine Ehe? Siehst du deine Ehe mit deinen Augen? Kannst vielleicht auch einpacken dann, ne? Wenn du sie vielleicht mit deinen Augen siehst. Oder siehst du deine Ehe mit den Augen Gottes? Andreas und ich haben uns jetzt wieder entschieden, hey, wir wollen an unsere Ehe arbeiten. Wir haben uns gerade ein ganz tolles Buch geholt, das heißt Liebe und Respekt. Und wir haben auch, wir lassen uns auch immer gerne reflektieren und ich mag das auch, weil manchmal hat man einen Tunnelblick und sieht gar nicht mehr, wie es wirklich aussieht um einen herum. Und da haben wir, und letzten Sonntag haben wir die Kinder gefragt, die kennen das da sowieso schon so ein bisschen von uns, hey, wie seht ihr unsere Ehe? Was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Erzählt doch mal. Allgemein erstmal, und was läuft bei mir nicht gut als Ehefrau? Und dann haben wir gefragt, was läuft denn bei Andreas als Ehemann nicht so gut? Und auch mal zuzulassen, hey, reflektiere mich mal. Und das ist gut und heilsam. So, und dann haben wir uns entschieden, wir wollen Gottes Perspektive da reinbringen in unsere Ehe. Weil Gott ist der Urheber jeder Ehe. Und wir haben uns das Versprechen gegeben, in guten und in schlechten Zeiten. Manchmal sind die schlechten Zeiten auch da, genauso wie gute. Und manchmal überwiegen die auch vielleicht. Aber Gott hat gesagt, ich bin bei euch und ich bin der Urheber der Ehe. Lass uns mit Gottes Augen drauf schauen. Oder Kinder. Unsere sind Gott sei Dank schon recht groß, aber viele haben auch kleinere Kinder noch von euch. Kinder, die jetzt in der Schule sind, ein Chaos ohne Ende ist im Moment. Wie schaust du da drauf? Siehst du nur Chaos? Denkst du, ey, das funktioniert nicht mehr, das funktioniert nicht mehr? Mein Kind ist zu dumm, der kann das nicht, der kann das nicht. Oder sagst du, hey, Gott, lass mich den sehen mit deinen Augen und das ist so wichtig. Und die sind wunderbar gemacht, das sind Geschenke Gottes. Ja, ich bemühe mich langsamer zu sein. Genau, und das ist so wichtig. Wie schauen wir auf unsere Kinder? Wie schauen wir auf unser Leben, auf unsere Familien? Die Frage ist, wie wirst du Dinge sehen? Wie siehst du die Dinge an? Und ich habe euch eine Hammergeschichte mitgebracht. Und die ist in 4. Mose 13 und 14. Aber bevor wir da gleich einsteigen, das ist die Geschichte, um die es heute geht, gebe ich euch ein bisschen Hintergrund. Also, Mose hat das Volk aus der ägyptischen Sklaverei befreit. Natürlich war das alles Gott. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich alle, wird immer wieder verfilmt mit den 10 Plagen. Und die letzte ist ja so heftig, dass der Pharao sagt, komm, nimm dein Volk, verschwinde hier. So, und dann zieht das Volk aus Ägypten, befreit raus. Die kommen immer näher ans Rote Meer und da hat der Pharao überlegt, hey, was habe ich denn überhaupt gemacht? Ich habe ja gar keine Sklaven mehr, die mir dienen, die was bauen und. Und dann ist er wieder hinterher und wollte die wiederholen. Und dann stehen die vor dem Roten Meer. Was passiert denn da? Ist das nicht Hammer? Stellt euch das doch mal bildlich vor. Auf einmal nimmt Mose den Stock und stellt ihn ins Wasser und Gott teilt das Meer. Das sind für mich nicht einfach Geschichten, die ich erzähle in der Kinderstunde. Für mich ist das klar. Gott kann das. Das ist keine Story. Das ist eine Realität. Gott hat das Meer geteilt. Rechts und links sind Wasserflöcke hoch. Die sind durchgegangen auf trockenem Boden. So, und ihr wisst ja, wie das ausgegangen ist. So, und dann sind die 2 Jahre da rumgelaufen und dann kommen die Israeliten haben es geschafft, sind durchgegangen. So, nach 2 Jahren machen sie sich wieder auf und Gott hat gesagt, ich habe ein Land für euch, das verheißene Land habe ich für euch, das ihr einnehmen sollt. So, und Mose geht dahin und steht vorm Jordan und dann kommt ihm eine Idee. Hey, lass uns da 12 Kundschafter hinschicken und gucken, wie das Land aussieht. Wir wollen mal gucken, was da alles auf uns wartet, wie toll das ist. So, Mose ernennt 12 Leute. Nennt sie also Spione praktisch, ne? Die gehen ja dann darüber. Und das sind nicht irgendwelche Louis, sage ich mal, oder irgendwelche, das sind Leiter, führende Männer von den 12 Stämmen. So, dann gehen die rüber, alle gehen zusammen in das gleiche Land, kommen wieder und haben verschiedene Ansichten. Verschieden haben sie das Land wahrgenommen. So, 2 erzählen, boah, das Land ist hammer toll. Das ist so heftig, das ist so schön. Die Trauben sind, was weiß ich, wie groß. Und da fließt Milch und Honig. Das ist ein Land, das ist hammer, wunderschön. Lasst uns rübergehen und lasst uns das einnehmen. Wir wissen doch, Gott ist mit uns. Wir waren doch gerade aus Ägypten raus. Gott hat das Rote Meer geteilt. Kommt, lasst uns losziehen. Und dann, stopp, Moment mal. Dann kommen die 10 anderen, es waren ja 12, dann sind das noch 5/6, 1/6, die haben mir erzählt, was für ein Hammerland das ist. Und dann kommen die anderen 10 Spione. Und die sagen, Moment mal. Also, es ist schon so, wie die erzählen. Aber da sind so viele Hürden, da sind so viele Sachen. Wir können das Land nicht einfach so einnehmen. Da sind Riesen, diese haben Festungen. Wir kommen da gar nicht rein. Das geht überhaupt nicht, das geht nicht, wir kriegen das nicht hin. So, wie haben sie denn geguckt? Die haben nicht mit Augen des Glaubens geguckt, die haben mit Augen der Angst geguckt. Die haben gesagt, das geht nicht. Die haben Gott voll ausgeblendet. Wir kriegen das nicht hin. die haben nicht aus Gottes Perspektive geguckt, sondern die haben nur gesehen, wir kriegen das nicht hin, wir sind zu schwach. Wir haben keine Power. Wir haben Angst. Und dann macht die Angst sich mega, mega breit, weil die ja nur das Schlechte verbreitet haben. Die haben so die Angst geschürt in dem ganzen, ganzen Volk. Die haben auf ihre Gefühle geguckt. Kennt ihr das? Unsere Gefühle, kann man sich auf deine Gefühle verlassen, auf meine? Oh, dann ist man verlassen. Also wenn man sich auf meine Gefühle verlassen würde, heute mal so, morgen so. Also nee, da kann man sich nicht drauf verlassen. Aber alle haben sich beeinflussen lassen. Und wisst ihr, was so traurig an dieser Geschichte ist? Dass eine ganze Generation das verheißene Land nicht sehen konnte. Das war nicht Gottes Schuld. Vielleicht sagen einige, wieso? Hätte doch Gott was machen können. Hey, Gott lässt dir deinen Willen, sei froh. Aber andererseits denkt man, warum kannst du uns nicht mehr zwingen zum Guten? Macht er leider nicht. Und eine ganze Generation sieht nicht das verheißene Land. Die kommen alle um. Und sie haben Angst. 10 Leute haben die angesteckt. Und die mussten 40 Jahre in der Wüste laufen. Deshalb diese Predigt, komm raus aus deiner Angst. Und die oft nicht begründet ist. Oft ist sie gar nicht begründet. Und ich wünsche mir so sehr, dass du rauskommst aus deiner Angst, die dich lähmt. Und dass wir hier in den nächsten Wochen einen Glauben haben, der Berge versetzt, der in deinem Leben ist. Ein Glauben, der sieht, der an Gottes Perspektive dran ist, der dein Leben verändert, deine Familie, deine Ehe, unsere Gemeinde hier und das Land hier, Bremen. Lass uns mehr und mehr größer schauen und das Land einnehmen, was Gott hat. Ich glaube ganz fest, das ist hier nicht alles ein Schauspiel. Wir treffen uns doch nicht hier, um ein bisschen berieselt zu werden. Gott hat doch viel, viel mehr vor, als wir denken. Und deswegen kommen wir jetzt auch zum ersten Punkt, wie wir jetzt mit unseren Augen blicken können. Entweder mit der Angst oder mit dem Glauben. Und das ist jetzt der erste Punkt, was die Angst mit uns macht. Was macht die denn? Die Probleme werden immer größer. Die Probleme werden immer größer, wenn wir mit Augen der Angst gucken, wenn wir uns das Problem angucken. Und in 4. Mose 13, 27, 28 und danach Vers 32 lese ich mal vor. Sie sagten zu Mose, also die Spione, als sie wiedergekommen sind aus dem tollen Land, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht. Dort gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakiter gesehen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen, gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten, Kopfkino, wahrscheinlich gibt es da so Kannibalen oder was weiß ich, über ihre Riesen. Wir haben das Land durchzogen, wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns. Es geht nur um Glauben. Überlegt mal, keine Fakten, glaubt uns. Die haben keine Fakten, die haben keine Fotos gemacht. Heute hätten wir ein Handy, hätten wir alles fotografiert oder was weiß ich. Das geht nur über den Kopf. Glaubt uns, sagen die, dort herrscht Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. In dieser Geschichte ist es jetzt echt hammer erstaunlich, was da passiert. Die schüren eine Angst, die alles vergessen lässt. Die Israeliten, die kamen gerade aus Ägypten. Die haben erlebt, was Gott da getan hat. Überlegt mal, die ganzen 10 Plagen, das ist doch schon Hammer. Dann das Rote Meer wurde geteilt und jetzt haben sie die Hosen voll, nur von Erzählungen und das andere haben sie ganz klar gesehen. Das ist doch Wahnsinn. Die Angst lässt uns Siege vergessen. Die Angst lässt uns vergangene Siege vergessen. Jeder von uns oder viele von uns, denke ich mal, haben was mit Gott erlebt. Dann kommt die Angst und alles ist weg. Da ist gar nichts mehr. Hey, wo ist denn dein Gott? Wir selber haben das bei uns im Kopf und die Probleme werden größer und größer und größer. Kennst du das? Weißt du, wovon ich rede? Jemand kritisiert dich. Und je länger du darüber nachdenkst, wird es größer und größer und größer und größer. Und du hast das Gefühl am Ende, dass die ganze Welt hinter dir steckt. Dass die ganze Welt dich nicht leiden kann, dich nicht ausstehen kann. Es wird immer, immer, immer größer. Und die Augen der Angst, also du hast den Glauben nicht mehr, wird immer größer und du siehst nur noch das Problem. Und wisst ihr, was auch noch so heftig ist? Dass die Mehrzahl, es waren 10, die das erzählt haben und 2, die daran geglaubt haben und 10 kamen mit Angst, Augen der Angst. Und es ist leider immer wieder so, dass wir immer auf die Mehrzahl hören. Und wenn die Mehrzahl negativ berichtet, das macht was mit uns. Alles andere geht flöten und du nimmst das einfach so an. Die haben das gar nicht mehr geprüft. Das ganze Volk war negativ, hat auch gesagt, das kriegen wir nicht hin. Und die Mehrheit wird immer sagen, wenn du in deinem Leben mal guckst, die Mehrheit wird immer sagen, hey, das schaffst du nicht. Immer wenn du was Neues anfängst, wenn du was Neues in Bewegung setzt, wirst du es immer haben, dass immer viele sagen, das wird nichts. Ich weiß noch, als Piet und ich vor vielen, vielen Jahren angefangen haben, hier mit dem Familienzeitraum, er hat ja letztes Mal auch ein bisschen mehr darüber berichtet, da waren einige, die gesagt haben, oh, halbes Jahr könnt ihr einpacken, dann ist Feierabend, weiter Finanzierung gibt es nicht. Jetzt sind wir im 9. Jahr und wir haben ein Team und Gott kann noch viel, viel mehr machen, aber das ist doch nicht auf unserem Mist gewachsen, sage ich jetzt mal so. Das ist Gott. Wir haben den Gott-Faktor dabei. Und ich glaube, das ist das, was zählt. Die Israeliten, die waren nicht stark, aber Gott war stark. Und diesen Blick brauchen wir. Wir brauchen einen Blick auf Gott und nicht die Augen der Angst. Und wisst ihr, was noch so schade ist? Negative Einstellung und Angst sind ansteckender als Glaube. Das ist immer so. Negative Einstellung und Angst, die nimmst du sofort. Wenn dir einer was erzählt, das macht sofort was mit dir. Die sind ansteckender als Glaube. Es ist leichter, jemanden von oben runterzuholen, als jemanden von unten hochzuziehen. Leute, wenn die negativ reden, und die haben das getan, haben das ganze Volk mit dieser Negativität infiziert, sage ich jetzt mal so. Und was noch so krass ist, ich habe die Geschichte gut studiert. Ich kann euch nur sagen, macht das zu Hause mal. Ich habe Mose hin und her. Ich wollte es genau wissen und. Und wisst ihr, was das Schlimmste noch ist? Nach 40 Jahren nimmt die nächste Generation das Land ein. Und wisst ihr, was die Leute gesagt haben aus dem verheißenen Land? Ey, wir hatten Angst vor euch. Wir hatten Angst vor euch. Wir haben gehört, was ihr für mächtigen Gott habt. Das hat sich doch rumgesprochen mit Ägypten. Die haben die größte Nation, hat Gott geschlagen. Die Israeliten sind raus. Die haben gehört, was passiert ist mit dem Roten Meer. Also, ich weiß nicht, ich bin immer begeistert davon, wenn ich das lese, weil für mich ist das klar, es gibt so einen Gott. Genau. Und was so schade ist, die hatten Angst gehabt vor die Israeliten und die haben gedacht, die haben Angst vor die. Also, Kopfkino, was gar nicht stimmte. Und die hätten gar nicht 40 Jahre in der Wüste rumlaufen müssen. 40 Jahre, ich weiß nicht, bist du in der Wüste? Wie lange bist du schon in der Wüste? Vielleicht vergebens, weil du dich nicht traust. Komm raus aus deiner Angst. So, was macht die Angst noch? Oh, ich muss nochmal eben ganz schnell einschalten. Ei, Entschuldigung. Fähigkeiten werden unterschätzt. Du unterschätzt dich, absolut, deine Fähigkeiten. In 4. Mose 13, 33, wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor und in ihren Augen waren wir das, Punkt. Das ist nur eine Fantasie, aber die erzählen das den Leuten, wir waren das. Sie sagen, Freunde, im Vergleich sind wir alle wie Insekten, die fressen uns am Mittag oder zum Mittag. Kurze Frage, woher wussten die das denn, dass die Feinde so denken? Wussten sie gar nicht. Die Feinde hatten Angst vor denen. Genau das Gegenteil war der Fakt. Angst macht so viel mit uns und wir müssen lernen, ey, geh raus aus dieser Angst. Sie haben die Angst angenommen und die hat die total gefesselt, sage ich mal. Was für ein Bild hast du von dir und deiner Situation? Ich weiß jetzt nicht, wo du steckst. Was für ein Bild hast du? Wisst ihr, die Ägypter waren Sklaven in Ägypten. Also, Entschuldigung, die Israeliten waren Sklaven in Ägypten. Und das Problem war, die haben sich immer noch so gesehen. Sie haben sich immer noch so gesehen, dass sie Sklaven in Ägypten sind. Aber Gott hat sie doch schon befreit. Gott hat sie da rausgeholt. Aber sie hatten immer noch dieses Bild in ihrem Kopf. Und das muss hier, dieser Weg, sagt man, ist meistens der längste Weg. Und sie hatten eine falsche Identität von sich selber. Sie waren immer noch gefangen in sich. Und der Teufel liebt es, deine Identität kaputt zu machen. Der Teufel freut sich, wenn du down bist, wenn du nicht an dich glaubst, wenn du sagst, ey, hat alles keinen Sinn mehr. Er macht es gerne. Er macht alles gerne kaputt, was Jesus in dir aufbaut. Er sagt, ey, du willst was Großes für Gott tun? Im Ernst? Quatsch. Wird doch nichts. Lass es. Gib auf. Hey, hast du vergessen, woher du kommst? Die kamen aus Ägypten. Hast du vergessen, was du, wie unfähig du bist? Schau dich doch mal an. Wer bist du denn schon? Solche Sachen haben die gedacht. Und weil die immer noch Ägypten in sich hatten. Sie hatten dieses falsche Denken. Sie haben sich immer noch als Sklaven gesehen. Hey, und du bist geliebt. Das stimmt nicht. Du bist geliebt. Deine Vergangenheit ist dir vergeben durch Jesus. Deine Identität ist neu. Und oft wissen wir nicht, was wir alles haben in Jesus. Das ist so wichtig zu wissen. Du bist ein Kind Gottes und mit Gott ist alles, alles möglich. Genau. Und wisst ihr, wenn wir dieses falsche Denken haben, dann kommt ganz schnell, dass sich Entmutigung breit macht. Denn in 4. Mose 14,1 geht es weiter mit der Story. Da schrien alle Israeliten laut, die schrien laut und weinten die ganze Nacht hindurch. Hast du schon mal die ganze Nacht durchgeweint? Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten. Die haben sich alle gegen die gestellt. Wären wir doch bloß in Ägypten geblieben oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Oh Mann, jetzt geht's aber richtig los, ne? Jetzt ist nicht nur das Land schlecht, sondern es ist nicht mehr wert, dass wir noch leben, gelebt zu werden. Sie heulen und sind so fertig, sie sind voller Angst. Überlegt euch doch mal, was da passiert ist. Weil 10 Leute berichtet haben, die haben erzählt, auf einmal ist das ganze Leben schlecht. Kennt das jemand? Ich weiß nicht, wie du mit Situationen umgehst. Ich hatte letzte Woche, ich weiß auch nicht, was ist das denn, so einen Anflug gehabt von totaler Entmutigung. So einen Anflug, ey komm, nützt nichts alles, lass es doch. Was reibst du dich so auf oder was machst du nicht alles und machst dies noch und das noch. Viele sagen und kommen, ach Rosi, du machst viel zu viel, lass das doch und mach das doch nicht. Und dann manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, kann man sich auch im Selbstmitleid suhlen. Und dann ist alles schlecht und auf einmal bist du bei den Gedanken, ey, wäre besser, wenn ich nicht mehr da wäre. Hallo? Aber wie schnell geht sowas in dieser Geschichte? Das ist alles aneinander. Die haben gedacht, wären wir doch bloß umgekommen. Entmutigung macht sich so breit. Und dann habe ich auch ganz schnell gesagt, nee, komm, Gedanken weg. Gott sei Dank kann ich ganz schnell, nicht immer, aber die Gedanken wieder loslassen. So, und dann kommen wir nämlich wieder zum nächsten Punkt, was dann passiert. Hi. Kennt das jemand? Wir geben Gott die Schuld. Nein, das würden wir doch nie tun. Aber wie sieht das denn manchmal wirklich aus? Und in 14, Vers 3 geht es weiter. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Warum hat uns der Herr, hey, Herr, du hast das gemacht. Warum hast du uns hierher gebracht? Wäre es nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Wahnsinn, kennt ihr das auch? Oh. Das ist alles so anstrengend, alles so schwer. Es wäre so einfach, wenn ich das alles nicht mehr hätte. Oh nee, ich mache keine Weiterbildung. Oder nee, der Dienst noch in der Gemeinde oder das noch. Nee, ich habe genug. Das wäre besser. Frag mich nicht, sag mir nichts. Hey, das ist viel besser. Weißt du, es ist so krass. Sie geben Gott hier die Schuld. Das ist doch Wahnsinn. Und die sagen, ey, Ägypten wäre besser? Wirklich? Was war in Ägypten? Was waren die in Ägypten? Sie waren Sklaven. Sie mussten so hart arbeiten, das können wir uns gar nicht vorstellen. Sie haben gehungert, einige wurden geschlagen, einige getötet. Und die sagen, hä? Herr, das wäre besser, wir wären dort in Ägypten. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass sie sowas sagen? Was ist so attraktiv an Ägypten? Was ist so attraktiv an Ägypten? Wisst ihr was? Sie sehnten sich danach, was sie kannten. Das hat ihnen Sicherheit gegeben. Das ist der Punkt. Wisst ihr? Das, was du kennst, dieser alte Krams, der gibt dir Sicherheit. Du weißt, was du hast, auch wenn es ganz schlecht geht. Ich mir fällt es gerade so ein, es gibt Frauen, genau, gibt es bestimmt auch umgekehrt, die werden von ihren Männern geschlagen, hammerheftig, die hauen nicht ab. Die hauen nicht ab. Da fragt sich doch, sag mal, hallo, wieso hauen die Frauen nicht ab? Aber die haben da eine Sicherheit, egal was die Umstände sind. Manche Sachen sind so krass, das verstehen wir nicht. Auch Kinder, ich arbeite in der sozialpädagogischen Familienhilfe, bin bei Familien. Die Kinder erleben Hammerdinge, aber die Mama ist die Beste. Egal, die kann schlagen, ach, was weiß ich. Die lieben ihre Mama, ganz egal. Und die sagen auch oft, ich will da wieder zurück. Weil die Sicherheit haben, weil die wissen, hey, das kenne ich, das kenne ich. Egal wie hart das ist, aber das kenne ich. Denn wir wollen lieber Sicherheit und nehmen Sklaverei oder egal was ist in Kauf, als da rauszukommen und einen Schritt zu wagen. Ich sage ja, raus aus der Angst, wage es, ein Risiko einzugehen, aber Freiheit zu haben. Du weißt doch gar nicht, was passiert. Aber das Alte weißt du ja und das ist oft nicht gut. Aber wir haben solche Angst, rauszugehen, diesen Schritt zu wagen. Wovor? Oft sind das nur hier Gedankengänge. Wag es, komm raus. Und die Angst wird dir immer sagen, wähle Sicherheit, wähle Sicherheit. Aber du wirst nicht frei sein. Und der Glaube wird immer sagen, wähle Risiko, mach einen Schritt nach vorne und sehe die Dinge mit den Augen Gottes. So, aber jetzt wollen wir mal schauen, was passiert, wenn wir mit den Augen des Glaubens schauen. Oi. Na, was wird denn da? Unsere Probleme werden kleiner, wenn wir auf Gott schauen, wenn wir unsere Perspektive, unsere Augen auf Gott schauen, dann ist doch ganz klar, dann werden unsere Probleme kleiner, ist doch logisch. Wenn du die Sicht Gottes einnimmst, die Sicht Gottes, das ist doch klar, aus der Sicht Gottes ist alles klein. Das ist alles klein, weil Gott einfach groß ist, Gott ist groß. Und wenn du einen großen Gott hast, wenn du einen großen Gott hast, und ich möchte euch heute so richtig ermutigen, glaub an einen großen Gott, dann hast du kleine Probleme. Aber wenn du einen kleinen Gott hast, dem du nichts zutraust, ja, dann hast du große Probleme, ist doch klar, oder? Gott ist so einfach, wir Menschen machen uns das so schwer. Wenn du zu Gott kommst und sagst, Gott, du bist groß und ich weiß, du kannst jede Situation ändern und kümmere dich drum. Ich will mit den Augen des Glaubens schauen. Glaubst du, sagt er, nee, jetzt sehe man zu? Quatsch, er freut sich, im Gegenteil, er freut sich, wenn du ihm glaubst, wenn du sagst, hey, ich will auf dich vertrauen, ich will raus aus meinem Alten. Aber weißt du, was noch ganz wichtig dabei ist? Du findest deine Sicherheit nicht da drin, indem du dich auf dem Weg machst und du möchtest wissen, wie der Weg ausgeht. Hey, was passiert da jetzt? Da wirst du keine Sicherheit finden. Die Sicherheit findest du nur in der Person. In der Person, die sich darum kümmert, nämlich Gott. Das ist genauso, wenn wir kleine Kinder haben. Denken die, ich sag mal, die sind 2, 3, oh, ich muss gleich einkaufen, ich muss das Essen machen, ich muss mich gleich noch irgendwie sauber machen, dies und das. Nein. Alles haben die nicht. Die wissen, Mama und Papa, die kümmern sich. Und wenn du weißt, wie dein Gott ist, weißt du, hey Gott, du kümmerst dich. Ich will euch heute richtig ermutigen, wagt mal Schritte, geht mal raus. Tut mal das, was ihr auf dem Herzen habt, oder was Gott euch jetzt, ich kann mir vorstellen, dass Gott in dieser Predigt ganz, ganz viel Sachen bei euch antickert und sagt, hey, guck doch mal dahin, da will ich dich hinbringen oder da gibt es eine Hoffnung. Genau, und Glaube verkleinert unsere Probleme. Und in 1. Lukas 1, Vers 37 steht, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Wer glaubt das? Und wie sieht es in deinem Leben aus? Wendest du das an? Da möchte ich euch ermutigen, versucht mal das Wort unmöglich, bei Gott ist nichts unmöglich, zu streichen. Und zu sagen, Gott, bei dir ist alles möglich. So, und dann kommen wir weiter. Was dann passiert? Wunder werden möglich. Wunder werden möglich. Es ist einfach so. Es gibt ganz klare Gesetze, es gibt ganz klare Fakten. Also Fakten, keine Ideen wie jetzt diese 10 Kundschafter, die nur erzählt haben, sondern es gibt ganz klare Fakten, auch in der Bibel. Und wenn du in der Bibel schaust, dann wird dir auffallen, dass jedes Wunder nur geschieht, weil da jemand geglaubt hat. Jedes Wunder ist geschehen, weil da jemand geglaubt hat. Glaube öffnet die Tür für Wunder. Und in Markus 11, 22 bis 24 steht, da sagte Jesus zu den Jüngern, hab den Glauben an Gott. Das ist das, was ich vorhin sagte, an die Person. Nicht an Umstände, nicht an Meinungen, nicht an den, an den. Habt Glauben an Gott, an einen großen Gott. Habt den Glauben Gottes. Und dann sagt Jesus, ich versichere euch, Hammer, wer kann das sagen? Ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, jetzt kommt's, dass ihr glaubt. Dass ihr glaubt und in euren Herzen nicht daran zweifelt. Das sind Fakten. Und wenn wir so, ach ja, mal gucken, ne? Mal gucken, was da so kommt. Nein, glaubt daran. Ich möchte euch ermutigen, glaubt daran. Und ich glaube, wenn wir hier aufstehen, mehr und mehr eine Perspektive Gottes haben, werden wir hier mehr und mehr Berichte hören, was Gott getan hat. Und da wollen wir auch mehr hin als Gemeinde. Wir haben letztes Mal die Elham gehört, wisst ihr noch, wo ihr Mann nach ganz vielen Jahren sein Leben Jesus gegeben hat und sie die Wohnung bekommen hat, wo sie gebetet hat, was eigentlich unmöglich war. Oder Christel in der Not. Hat sie Trost Gottes erlebt, wo so viele Schicksalsschläge sind? Hat sie erlebt, Gott trägt mich, Gott ist da. Lilly hat letztes Mal auch erzählt, da war sie angesprochen durch eine Predigt. Bam, sie setzt das um. Hammer, ich finde das toll, du bist nicht zu alt und du bist nicht zu jung. Oder Chris hat erzählt, was im Moment bei den Rainer los ist. Lass uns glauben, dass Gott gebraucht dich und mich. Gott gebraucht nicht, was weiß ich. Die studiert haben oder wie auch immer. Gott ist es doch, der groß ist. Wir müssen ihm nur glauben. Wir tun doch nicht die Wunder, die tut doch Gott. Aber es ist so schwer, ne? Wenn man mal überlegt, das ist der schwerste Weg, den es gibt. Und der könnte so einfach sein. Auf der anderen Art ist der auch so einfach. So, und ich erwarte einfach, dass wir in den nächsten Wochen, wir wollen das auch immer wieder mehr tun, dass wir einfach Raum geben, um Berichte zu hören, wo Gott gewirkt hat. Und ich glaube ganz fest, dass es hier richtig viele geben wird. Und ich will dir eine Frage stellen. Hey, wo ist dein Berg heute Morgen? Wo ist deine Not? Auf was schaust du gerade? Glaubst du, Gott kann da was tun? Schaust du mit Augen der Angst drauf oder schaust du mit Augen des Glaubens drauf auf dein Problem? Amen. Genau, bei Gott ist alles möglich. Und wisst ihr was? Gott ist im Möglich-Machen-Geschäft tätig. Das haben wir. Möglich-Machen-Geschäft tätig. Das ist unser Gott. Der kann es möglich machen. Und er hat es in der Vergangenheit gemacht. Er will es in der Zukunft machen und wird es. Und er wird es auch heute machen. Aber du darfst nicht zweifeln. Du musst glauben. Du musst vertrauen. Vertraue Gott. So, und das Dritte ist, Glaube bewegt Gott. In Matthäus 9, 28, 29 steht, glaubt ihr, das sagt er zu zwei, die nicht sehen konnten, glaubt ihr, dass ich euch das Augenlicht wiedergeben kann? Glaubst du, dass ich deine Ehe retten kann? Glaubst du, dass ich deine Familie segnen kann, dass es klappt? Glaubst du, dass ich dein Kind aus dieser Krise raushole? Glaubst du, für finanzielle Dinge kannst du alles einsetzen? Glaubst du, dass ich euch das Augenlicht wiedergeben kann? Sie antworteten, ja, Herr. Da berührte er ihre Augen und sagte, weil ihr glaubt, wird es geschehen. Nicht, weil Jesus glaubt, Jesus weiß, was er kann. Weil ihr glaubt, wird es geschehen. Aber eines will ich noch mal klarstellen. Jesus ist kein Genie in einer Flasche, wo ich reibe und dann kommt er und sagt, hey, was willst du? Ich weiß nicht, ob ihr den Aladdin in der Wunderlampe kennt, wahrscheinlich viele. Nee, so ist Gott nicht. Also Gott weiß, was für uns das Beste ist. Gott weiß, was für uns das Beste ist. Und Gott ist nicht dafür da, uns zu dienen, sondern wir sind dafür da, ihm zu dienen. Das müssen wir auch noch mal klarstellen. Gott ist Gott. Und Gott macht die Dinge vielleicht nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Aber Gott hat alles in der Hand. Und das ist gut, dass Gott Gott ist und ich bin. Und ich bin Mensch. Gott ist viel größer und weiß das alles. Erwartest du von Gott, dass er was tut? Erwartest du, dass Gott in deinem Leben Berge versetzt? Dass er dich gebrauchen will? Erwartest du, dass Wunder geschehen? Wenn du viel erwartest, wird er viel tun. Wenn du nichts erwartest, und? Wird er nichts tun? Nichts. Null. Glaubst du, dass er heute was tun will? Und ich will dich herausfordern, Gott mehr zu glauben. Und das ist wie so ein Muskel. Je mehr du glaubst, desto größer wird dein Muskel. Und das ist so, ich weiß noch, die erste Kinderfreizeit, die wir vor 10 Jahren gemacht haben, da waren 10 Kids, wir waren ein kleines Team. Jetzt letzten Herbst, Wahnsinn. Und ich glaube ihm mehr als damals und ich traue ihm viel, 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 viel mehr zu als damals heute. Genau. Aber eine wichtige Sache, wir sind auch gleich beim letzten Punkt, dem vierten Punkt. Eins, was ganz, ganz wichtig ist. Wenn es Tränen im Himmel geben würde, die gibt es ja nicht, aber wenn es Tränen im Himmel geben würde, weißt du, was ich glaube? Wenn wir da ankommen und die Dinge sehen würden, die Gott vorbereitet hätte für dich, für dich, für dich, für dich, die wir aber nie empfangen haben, weil wir ihm nicht geglaubt haben. So wie die Israeliten, 40 Jahre in der Wüste, sie hätten nur 3-4 Tage gebraucht. Ich glaube, da, wenn wir wissen, ey, das hätte noch passieren können, das hätte passieren können. Aber ich hatte so viel Angst, ich habe es nicht gewagt. Es geht an dir vorbei. Es geht an dir vorbei, das muss uns auch mal klar sein. Gott zwingt uns zu gar nichts. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte eine bessere Ehefrau sein können, ich hätte eine bessere Mutter sein können oder wir hier in der Gemeinde, wir hätten viel, viel mehr bewegen können, weil wir was gewagt haben. Wage Schritte, trau dich. So wie ich Elham sagte zu ihrem Mann, Ali, was verlierst du, wenn du Jesus annimmst? Was? Du kannst doch nur gewinnen. Du kannst doch gar nichts verlieren. Und wenn es nicht stimmt, ja, denn so. Oder auch Sachen. Hier, im Kopf ist doch die Angst. Schmeiß sie raus. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, der auch total wichtig ist. Glaube gibt mir die Kraft in schwierigen Zeiten. Es ist ja nicht so, dass wir vor allem bewahrt sind. Jetzt kommen keine Schwierigkeiten mehr. Glauben hilft uns, in den Schwierigkeiten da durchzukommen. Der bringt uns durch die Schwierigkeiten durch. Und Glaube macht das Leben hier nicht wie im Himmel. Diese Erde wird niemals ein Himmel sein. Die Erde ist nicht perfekt und wird es nicht. Hier gibt es immer Leid und Not. Hier gibt es Probleme. Und das müssen wir auch einfach wissen. Das ist so. Wenn wir meinen, ich bete und alles ist easy going, das stimmt nicht. Aber der Glaube gibt uns die Kraft, da durchzugehen. Durch diese Probleme durch. Der Glaube bringt dich nicht aus dem Sturm raus, sondern der Glaube beruhigt dich in dem Sturm. So, und jetzt das letzte Wort Gottes nochmal dazu, dann bin ich beim Schluss. 2. Korinther 4, 8 bis 9, da steht auch ganz klar, von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Wir machen weiter. Woher bekommen wir die Kraft? Durch den Glauben, dein Vertrauen zu Gott. Hey, und ich möchte jetzt nochmal mit euch beten. Und dass wir einfach sagen, jeder, ich denke, ich mal wurde angesprochen, kommt, lass uns doch nochmal aufstehen vor dem Herrn. Und dass wir nochmal gemeinsam beten, dass ihr einfach sagt, hey, hier muss ich raus aus meiner Angst. Hier wage ich es, einen Schritt zu tun. Okay. Ich denke mal, wir können zusammen jetzt noch mal so eine Minute der Ruhe und dass du einfach jetzt mal so noch mal für dich sammelst, was du in deinem Herzen zu Gott gibst und dann bete ich gleich. Oh Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen gesprochen hast. Ich danke dir dafür, dass du der Gott bist, der groß, mächtig und herrlich ist. Und wir vertrauen nicht einem Gott, der nichts kann, sondern der alles kann, bei dem alles möglich ist. Ich bitte dich so sehr, hilf uns, die Perspektive von dir zu haben für unseren Glauben, dass wir dich, dass wir deine Gottesperspektive haben, dass wir nicht mit Augen der Angst schauen, sondern dass wir mit Augen des Glaubens schauen. Und ich bitte dich so sehr, dass du uns hilfst. Und das kann jeder nur alleine machen, diesen Schritt zu gehen. Jeder muss diesen Schritt tun, der raus will aus dieser Angst. Und ich bitte dich, dass du uns Kraft gibst, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, wenn in den nächsten Tagen Sachen kommen, die uns Angst machen, dass wir sagen, nein, ich stehe aus diesem Boot der Angst. Ich gehe jetzt einen Schritt des Glaubens und wage es. Und ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass du jetzt kommst, dass du uns hier anrührst, Herr, dass du uns hilfst, aus diesem Boot der Angst auszusteigen, Herr, und uns traust, ja, dass wir dir trauen und du traust uns, Herr. Und dafür ist es so herrlich zu wissen, dass du ein Gott bist, der voller Liebe ist, Herr. Und bei dem alles möglich ist. Und ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass du auch die kennst, die dich noch nicht kennen. Und ich bitte dich, dass die einfach sagen, Herr, hey, was habe ich zu verlieren? Ich gehe einen Schritt auf Gott zu. Danke, 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 dass du uns jetzt auch, ja, Augen des Glaubens schenkst. Dafür danke ich dir und dass du uns hilfst, auszusteigen und einen Schritt zu wagen, raus aus der Angst. Halleluja. Im Namen Jesu. Amen.